Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Ferdows Furudastan, die Leiterin des Ressorts Innenpolitik bei der Süddeutschen Zeitung. Guten Tag, Frau Furudastan.
Guten Tag, Frau Schäfer.
Ich freue mich, dass Sie in dieser Stunde hier sind.
Ich freue mich auch.
Ich habe eine Frage an Sie, und zwar, wie haben Sie den Vormittag so verlebt? Wie ist es Ihnen gegangen innerlich jetzt mit diesen Geschehnissen, inmitten derer wir uns finden? Die Türkei, die da ja fast schon einen Krieg anzettelt, und wir in Deutschland, die wir umgehen müssen mit diesem Attentat in Halle.
Plus andere Meldungen wie die wir eben in den Nachrichten gehört haben, dass eine Explosion auf einem iranischen Öltanker stattgefunden hat. Tja, wie geht es einem da? Das habe ich mir auch überlegt. Ich habe so den Eindruck, man kommt phasenweise aus dem Luftanhalten überhaupt nicht raus. Man denkt ziemlich oft, und ich habe den Eindruck öfter als früher, das gibt's doch gar nicht, das jetzt auch noch. Was ist das für eine Katastrophe, die da in Halle passiert ist? Was ist das für eine Bedrohung oder auch schon eine ebenfalls schon eingetretene Katastrophe, die da in der Türkei oder in der Grenze zu Syrien stattfindet? Was ist überhaupt im Nahen und Mittleren Osten los? Also das ist bedrückend und beunruhigend, aber ich denke dann immer, man darf sich davon nicht sozusagen allzu sehr gefangen nehmen lassen.
Also die Luft anhalten ist tatsächlich keine gute Idee. Dann atmet man also wieder durch. Und was macht man dann? Ganz kurz mal alles fallen lassen und frei atmen und durch den Wald laufen?
Als Mensch kann man das, als Journalistin und vor allen Dingen als politische Journalistin, das wissen Sie natürlich aus eigener Erfahrung, ist das immer verbunden mit so einem inneren Ärmel aufkrempeln und sagen, ich versuche das irgendwie zu erklären, zu vermitteln. Ich gucke, wer hat in der Welt der Politik oder auch in der Welt der Wissenschaft bei Experten oder so, wer hat Antworten auf die Fragen nach dem Warum, aber auch Antworten auf die Fragen, wie kommt man da raus, ob das jetzt der Umgang mit dem Rechtsterrorismus ist oder auch gibt es überhaupt Hoffnung für irgendwann Frieden im Nahen und Mittleren Osten.
Jemand, der unbedingt für den Frieden was tun wollte, das war Alfred Nobel. Deswegen hat er den Friedensnobelpreis ins Leben gerufen. Und da ist also heute bekannt gegeben worden, wer ihn bekommt. Das ist der äthiopische Ministerpräsident Abiy Ahmed. Und darüber sprechen wir gleich. Heute ist also in Stockholm bekannt gegeben worden, wer den Friedensnobelpreis bekommt. Und das ist der äthiopische Ministerpräsident Abiy Ahmed, dem der Friedensschluss mit Eritrea gelungen ist. Es ist nicht Greta Thunberg. Hätten Sie das erwartet, Frau Furudastan?
Naja, Abiy Ahmed ist ja auch genannt worden.
Und an zweiter Stelle, glaube ich.
An zweiter Stelle. Ehrlich gesagt, ich hatte da meine Nase nicht so im Wind, dass ich das jetzt sicher hätte voraussagen können. Ich fand, so im Vorfeld hatte man den Eindruck, für beide Kandidaten spricht etwas aus Sicht des Nobelkomitees. Insofern ist es jetzt, glaube ich, keine Überraschung. Und man hatte ja vorletztes Jahr Malala, eine auch ebenfalls sehr junge Frau, ausgezeichnet. Und ich dachte, vielleicht guckt man da in dem Komitee auch auf eine gewisse Mischung. Und insofern, ja.
Vielleicht wäre das für Greta Thunberg ja auch eine Bürde gewesen, wenn sie diesen großen Preis jetzt bekommen hätte. Oder?
Ich glaube, ohne sie zu kennen, kann ich mir vorstellen, dass es für sie, wie eigentlich für jede junge Frau oder Mädchen, wenn man das noch sagen kann, zu einer 16-Jährigen eine Bürde ist. Sie hat ja ohnehin schon wahnsinnig zu tragen an dieser Publizität, an den Erwartungen, die an sie gerichtet werden. Sie ist, ich würde sagen, oft so, ich habe manchmal fast mütterliche Gefühle für sie und denke, wie hält sie das eigentlich aus? Ne? Also ein Teil der Welt, zumindest der Jugend in der Welt, hängt quasi an ihren Lippen. Sie ist die für Fridays for Future, für die Bewegung gegen die Klimakrise steht. Sie hat ja auch schon diverse Auszeichnungen bekommen. Sie betritt die größten Bühnen, die UN-Vollversammlung. Also
vielleicht hilft ihr ein bisschen ihre Krankheit, habe ich manchmal gedacht. Dieser Autismus, der sie eben dazu befähigt, sich komplett zu fokussieren auf ein Thema. Kann sein.
Ich weiß, kann sein. Ja. Ich glaube, da müsste man jetzt Expertin.
Lassen Sie uns mehr erfahren über den äthiopischen Ministerpräsidenten Abiy Ahmed. Antje Dikas hören wir mal.
Abiy Ahmed ist erst seit April vergangenen Jahres Regierungschef in Äthiopien. Seitdem hat er das ostafrikanische Land umgekrempelt. Tausende politische Gefangene wurden freigelassen, zuvor verbotene Parteien sind wieder erlaubt. Versöhnung wurde dem 43-Jährigen quasi schon in die Wiege gelegt. Seine Eltern gehören eigentlich verfeindeten Volksgruppen an, der Vater Muslim, die Mutter Christin. Abi Ahmed startete seine Karriere im Militär und arbeitete für den Geheimdienst. Von 1998 bis 2000 kämpfte er selbst für Äthiopien im Krieg gegen Eritrea. Seine Aufgabe war es, feindliche Stellungen auszumachen. Nichtsdestotrotz gelang ihm im vergangenen Jahr der Friedensschluss. UN-Generalsekretär Guterres sprach von einem historischen Ereignis. Ein jahrzehntelanger Konflikt gehe nun zu Ende. Allerdings folgte nach der ersten Euphorie schnell Ernüchterung. Eritrea schloss die Grenzen wieder, nachdem immer mehr Bürger in das Nachbarland umsiedelten. Auch innenpolitisch hatte er äthiopische Hoffnungsträger mit Widerstand zu kämpfen. Schon mehrmals gab es Putschversuche gegen Abi Ahmed. Vor allem im Militär hat sich der frühere Offizier viele Feinde geschaffen. Nachdem er im einstigen Überwachungsstaat Äthiopien die Kontrolle durch Polizei und Armee zurückfuhr, haben die Konflikte in mehreren Regionen des Landes zugenommen. Mehr als 1,5 Millionen Menschen waren nach Angaben der Vereinten Nationen Ende vergangenen Jahres auf der Flucht.
Ja, das sind so die dunklen Punkte in Äthiopien. Und das bringt uns zu der Frage, ob es nicht einfach immer ein bisschen schwierig ist, einen Politiker mit diesem Friedensnobelpreis auszuzeichnen. Denn heilig kann ein Politiker nie sein.
Nein, heilig kann ein Politiker nie sein. Das teilt er allerdings mit dem Rest der Menschheit, würde ich jetzt sagen. Nur anders als beim großen Rest der Menschheit steht er auch immer auf der Bühne und kann man ihn dabei auch beobachten, wie er eben phasenweise auch nicht heilig ist. Ich weiß gar nicht, ob es so problematisch oder zumindest riskant ist, einen Politiker auszuzeichnen oder ob man nicht da noch den Zusatz anfügen muss, einen Politiker, der noch im politischen Geschäft ist, im Amt ist und da natürlich auch entweder selber Fehler begehen kann oder mit so schwierigen Situationen konfrontiert ist, dass man sagt, da kann er eigentlich gar nichts richtig machen, weil da sind die Umstände so, dass er ihrer irgendwie nicht mehr Herr wird. Auf der einen Seite ist das die Problematik, auf der anderen Seite, als ich das heute Morgen gehört habe oder mich im Vorfeld auch schon ein bisschen gedanklich mit dieser möglichen Auszeichnung auseinandergesetzt hatte, dachte ich irgendwie, es ist eigentlich schon gut, wenn das mal einen anderen Blick auf den Kontinent Afrika wirft, als er gerade von hier aus oft geworfen wird. Also von hier aus ist das ja oft so der Kontinent der dauernden Krisen, der dauernden Konflikte, der dauernden Kriege und so weiter. Und dass so ein Spotlight jetzt auch mal auf eine Region oder ein Land kommt und auch einen politisch Verantwortlichen, der versucht hat, trotz aller Kritik, die man üben mag, für das Gegenteil zu sorgen, nämlich für Frieden, für Aussöhnung, für sozusagen den Kampf gegen die Korruption, für die Freilassung von politischen Gefangenen und so, das ist eigentlich wohltuend.
Und nächstes Jahr sind Wahlen in Äthiopien und vielleicht kann er dann diesen Rückenwind auch ganz gut gebrauchen.
Genau, kann er. Es gibt natürlich, das muss man schon sagen, es gibt auch Kritiker, die sagen in seiner Zeit, er war ja so eine Art, ich weiß nicht, ob es ganz korrekt ist, aber ich sage jetzt mal etwas allgemein Geheimdienstchef. Und da gibt es schon auch eine Reihe von Äthiopiern, die ihm vorwerfen, dass er da mit für Unterdrückung gesorgt hat. Insofern, wie stark sozusagen seine Akzeptanz ist und auch weiterhin bleibt, das kann ich ehrlich gesagt von hier aus nicht beurteilen. Aber dieser zumindest kleine andere Blick auf einen Teil Afrikas, da glaube ich, also, dass das etwas Ermutigendes hat, auch für die Menschen.
Der rechtsextreme Täter von Halle hat seine Tat gestanden, sein rechtsextremes antisemitisches Motiv auch bestätigt. Er sitzt ja in Untersuchungshaft, hat heute beim Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs ausgesagt. Wir wissen, er hat 2 Menschen am helllichten Tag erschossen, 2 weitere schwer verletzt. Das ist furchtbar. Was ihm aber nicht gelungen ist, das ist das Massaker, das er anrichten wollte. Und die Ermittler sagen eben jetzt, er hat dieses Attentat bewusst an Yom Kippur geplant. Er wollte dieses Massaker anrichten, damit auch weltweit Wirkung erzielen. Wie konnte das passieren? Das ist die Bundesjustizministerin Christine Lambrecht gestern gefragt worden und sie sagt:
Ich bin der Meinung, dass wir vieles in diesem Land nicht in dieser Dramatik, in dieser Bedeutung wahrgenommen haben und dass es umso wichtiger ist, jetzt tatkräftig und entschlossen und konsequent als Rechtsstaat zu handeln.
Ja, genau, kann man sagen, Frau Verhofstadt, oder?
Tja, was soll man da anders sagen, außer ja, das stimmt, da hat sie recht. Ne? Ich habe immer so ein bisschen ein Problem damit, wenn Politiker sagen, jetzt muss was passieren, jetzt endlich muss was passieren, jetzt ist Schluss. Und man denkt sich irgendwie, ja, war bisher nicht auch schon Schluss? Müsste bisher nicht auch schon etwas passieren? Auf der einen Seite, wie gesagt, so eine gewisse Verwunderung und manchmal auch eine gewisse Genervtheit meinerseits. Mhm. Auf der anderen Seite, denke ich, ist das auch so ein Ausdruck von Hilflosigkeit. Man wird in so einer Live-Situation gefragt, man muss darauf reagieren. Man ist natürlich auch als Ministerin schockiert und hat, kann man auch gar nicht haben, die Antwort auf die Frage, ja, was hätte das denn jetzt verhindert oder so? Und dann kommen teilweise eben solche Stanzen raus.
Jetzt haben Sie den Leitartikel in der Süddeutschen Zeitung heute geschrieben und Sie sagen ja auch, der Kampf gegen den Rechtsextremismus hat in Deutschland noch nicht den Stellenwert, den er haben müsste. Konkret also, was muss passieren aus Ihrer Sicht?
Also erstmal allgemein gesprochen, der Blick nach rechts muss deutlich geschärft werden. Es ist schon etwas passiert. Also man kann, glaube ich, nicht sagen, dass wir zum Beispiel an einem Punkt sind wie vor 20 Jahren oder so. Ja?
Also Verfassungsschutz hat zum mehr Beispiel, Personal
genau,
zum Beispiel.
Genau, Personal, nicht Personal allgemein, das weiß ich gar nicht, sondern Personal, das für den Kampf gegen rechts eingesetzt wird. Jetzt egal, wie man zum Verfassungsschutz steht und man kann sicher einige Kritik an dieser Behörde und an dieser Institution üben, aber wenn man sagt, man hat einen Verfassungsschutz, der da reinguckt in dieses rechtsextreme, verfassungsfeindliche Milieu, dann ist es natürlich gut, wenn da mehr Leute zur Verfügung stehen. Das ist sicher etwas, was passiert ist. Dann gibt es Initiativen, unter anderem auch von Christine Lambrecht, der Bundesjustizministerin, die wir eben gehört haben, etwas gegen den Hass zu unternehmen, der da jeden Tag aus dem Netz herausquillt.
Auch das ist natürlich Netzwerkdurchsetzungsgesetz, meinen
Sie? Und das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, aber ist ja auch noch mal ein Stück darüber hinausgegangen und hat gesagt, das muss man irgendwie noch schärfen. Auch hier muss man sagen, sicher kein perfektes Gesetz, aber ein Beleg dafür, dass es eine gewisse Bewegung gibt. Mhm. Ich glaube auch, dass in der jetzigen Situation, das, was wir letztes Jahr erlebt haben, 2018, wenn Sie sich erinnern, da war dieser furchtbar scharf geführte Streit um das Asylrecht, vor allen Dingen innerhalb der Union zwischen CDU und CSU, wo auch CSU-Politiker mit Worten hantiert haben, wo man einfach sagen muss, auch die haben ganz bestimmt das Klima, das gesellschaftliche Klima, das politische Klima, den Diskurs verschärft und haben auch Leute ermuntert oder zumindest darin bestätigt, dass hier im Land mit den Flüchtlingen und so alles ganz schlimm ist. Ich habe den Eindruck, dass auch das, nicht den Eindruck, sondern es ist, glaube ich, so, dass auch das ein Stück weit zurückgefahren worden ist. Es mag jetzt sehr viel mehr mit dem für die CSU schlechten Wahlergebnis in Bayern letztes Jahr zu tun gehabt haben. Aber Fakt ist, auch hier, glaube ich, hat so ein gewisses Nachdenken eingesetzt. Also das muss man, glaube ich, konstatieren. Auf der anderen Seite, wenn man sich so anguckt, dass sehr betont wird, das war ein Einzeltäter eher in Halle. Ja, es war einer, der geschossen hat, das ist richtig, aber der ist eingebunden in ein internationales, und zwar internationales wachsendes Netz von überzeugten Rechtsextremisten, von Antisemiten, von Frauenverachtern, von Faschisten. Und insofern kann man sagen, er war der Einzige, der die Waffe in der Hand gehalten hat, aber er ist umringt, er ist umgeben, er ist eingebunden. Und ich finde, wenn man dieses Thema im politischen Diskurs oder auf der politischen Agenda da ansiedeln will, wo es hingehört, dann sagt man nicht nur, es war ein Einzeltäter, sondern man sagt, wir haben ein massives Problem mit diesem Netz. Wir haben es international, aber es wirkt sich eben auch national aus.
Auch in Deutschland national. Trotzdem nochmal bei diesem Gedanken geblieben, wie reden wir miteinander? Es gibt ja jetzt doch auch wirklich einige harsche Kritik nochmal an der AfD. Inwieweit ist die Situation, die wir jetzt haben, auch dadurch geprägt, dass es im Parlament eine Partei gibt wie die AfD, die ja doch auch eine Verrohung der Sprache so zutage trägt oder ja mit Worten hantiert, die man lieber im Parlament nicht hören wollen würde. Holger Stahlknecht, Innenminister in Sachsen-Anhalt, sieht das so.
Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass NS-Sprachgebrauch wieder Einzug im Parlament erhält. Und diejenigen, die sich dieser Sprache bedienen, sind nicht im juristischen Sinne der Beihilfe schuldig, aber sie sind die Wegbereiter dessen, was passiert. Sie sind die geistigen Brandstifter in unserer Bundesrepublik.
Kann man so weit gehen?
Ich finde schon, dass man so weit gehen muss. Kann, ja. Muss. Aber kann nicht nur kann, sondern muss. Das ist absolut richtig. Ich finde allerdings, dass sich auch die anderen Parteien nicht sozusagen damit begnügen dürfen, alles nur bei der AfD zu verorten und nicht darüber nachzudenken. Ich habe gerade eben von dem Asylstreit letztes Jahr gesprochen, nicht darüber nachzudenken, inwieweit man natürlich unbeabsichtigt, das will niemand in, beispielsweise in der CSU, aber wie man durch so Worte wie Kontrollverlust an den Grenzen, Staatsnotstand, der heutige Innenminister hat das damals als bayerischer Ministerpräsident gebraucht, also inwieweit man da ungewollt nicht auch Öl ins Feuer gießt.
Aber Sie haben ja gesagt eben gerade, dass Sie den Eindruck haben, dass man da von den etablierten Parteien ja ein bisschen vorsichtiger geworden ist.
Im Moment etwas vorsichtiger geworden ist. Aber ich habe auch gesagt, das hängt, glaube ich, auch damit zusammen, dass man gesehen hat, das hat sich jetzt nicht ausgezahlt, ja, letztes Jahr. Aber warum auch immer, es ist so und es ist gut, dass es so ist. Und es ist schlimm, dass die AfD, das ist ja jetzt diese Art von Attentat, ist erstmals passiert. Aber es gibt ja Rechtsextremismus, zeigt sich jeden Tag in diesem Land. Jüdische Friedhöfe werden geschändet, Juden werden angegriffen. Man muss nur einmal ins Netz gucken, dann sieht man, was einem da alles so entgegenquillt und so. Und dass die AfD da sozusagen sich davon überhaupt nicht beeindrucken lässt, sondern man hat den Eindruck, im Gegenteil, da auch noch gerade noch mal mit, wie soll man das Feuer weiter anfacht, auch wenn sie immer jetzt nach dem Attentat ja gesagt hat, also damit haben wir natürlich nichts zu tun, das finden wir alles ganz schrecklich und so. Aber die Realität im Bundestag und auch an anderen Orten ist eben oft eine andere, was ihre Sprache angeht.
Und wir gucken in die Türkei bzw. nach Nordsyrien. Der türkische Präsident Erdogan will ja in Nordsyrien etwas schaffen, das er eine Sicherheitszone nennt. Er will die Kurden dort vertreiben, einen großen Teil der syrischen Flüchtlinge, die jetzt in der Türkei sind, dort ansiedeln und das eventuell sogar auch mit europäischem Geld bezahlen, diese Umsiedlung, die er da vorhat. Und wenn die EU was dagegen sagt, dann sagt Erdogan:
Hey, Europa-Willi!
Hey EU, wacht auf. Ich sage euch nochmal, wenn ihr unsere Operation als Invasion darzustellen versucht, ist unsere Aufgabe einfach. Wir werden die Türen öffnen und 3,6 Millionen Flüchtlinge zu euch schicken.
Starke Worte hier zu Gast, Ferdows Förodastan von der Süddeutschen Zeitung. Das ist im Grunde Erpressung.
Das ist Erpressung und das sind Worte an die EU, das sind aber auch Worte an die Türkei. Also das sind Worte, die auch eine starke, sozusagen, die stark innenpolitisch motiviert sind.
Aber jetzt ist die Frage, wie kann die EU darauf reagieren?
Tja. Ich glaube, da ist leider Gottes, das ist eine Sendung der Fragen, die schwer zu beantworten sind, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Also ich glaube auf jeden Fall, dass die EU sehr deutlich machen muss, das geht nicht. Und zwar nicht nur diese Drohung mit den 3,5 Millionen Flüchtlingen und diese Erpressung, sondern auch, was er da vorhat, gegen die Kurden vorzugehen, ne, die
einen
Teil der Welt quasi den IS vom Hals gehalten haben oder zumindest einen Teil der Kämpfer vom Hals gehalten haben und da jetzt auf syrisches Gebiet vorzudringen, also das ist der Region sozusagen einen weiteren Krisenherd hinzuzufügen, da kann die EU, und das tut sie hoffentlich auch nicht die Hände in den Schoß legen und sagen, ja gut, ist irgendwie blöd, aber hoffen wir, dass es nicht ganz so schlimm wird.
Also Nikolaus Blome von der Bild-Zeitung war gestern hier zu Gast und der hat gesagt, naja, die Amerikaner sind abgezogen, warum könnten denn nicht deutsche oder europäische Soldaten den Job übernehmen, den die Amerikaner dort in Nordsyrien bisher gehabt haben?
Na gut, in Deutschland hätten wir jetzt irgendwie, es wäre das eine schwierige politische Frage, auch eine Frage, die sich dem Parlament stellen würde, ob es dafür eine Mehrheit geben würde, weiß ich nicht, bezweifle ich im Moment auch. Und ich glaube, das grundsätzliche Problem, was da herrscht, auch dass Erdogan ja die Kurden, das ist ja jetzt nicht Zufall, sondern er will ja auch gegen sie vorgehen, dass das damit dann beseitigt wäre oder gelöst wäre, das sehe ich eigentlich nicht, weil das steht ganz oben auf seiner Liste.
Was könnte die EU anderes tun? Sie ist eine Wirtschaftsmacht. Es gibt eine Zollunion mit der Türkei. Türkei und Europa machen große Geschäfte. Da könnte die EU ja sagen, Schluss mit diesen zollfreien Exporten in die EU und auch die Beitrittsgespräche könnte man stoppen. Aber was passiert dann?
Die Beitrittsgespräche, ich meine, ich glaube, da rechnet im Moment niemand so ernsthaft damit, also niemand jedenfalls, der politisch etwas zu sagen hat, dass das in absehbarer Zeit irgendwie zu einem Erfolg führt. Die Türkei ist ja in einer wirtschaftlich sehr schwierigen Situation. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das über diese Dimension der wirtschaftlichen Beziehungen. Das kann dieses Land sich wirklich nicht leisten. Das kann auch Erdogan sich nicht leisten. Ich glaube, da würden auch die Landsleute, die jetzt sagen, ja, das, wir sollten uns jetzt von den Kurden nicht so viel gefallen lassen und wir müssen gegen die vorgehen und so weiter. Natürlich, wenn die wirtschaftliche Lage noch schwieriger wird, dass das der Nerv ist, an dem man ihn wahrscheinlich auch am besten und am empfindlichsten trifft.
Aber er hätte immer noch die Möglichkeit zu sagen, gut, wenn ihr an der Zollunion rüttelt, dann eben öffne ich die Tore und dann können die Flüchtlinge nach Europa kommen. Das ist ein sehr starker Hebel, an dem er sitzt.
Das ist ein starker Hebel, ob er das dann also gleich so machen würde und ob es vor allen Dingen B dann gleich alle kämen. Das muss man sich ja. Das ist das. Ich meine,
die Frage ist, wie groß wäre die Angst der EU, dass das passieren könnte?
Die sitzen ja nicht alle auf gepackten Koffern. Viele, viele, viele dieser Menschen können auch gar nicht kommen. Da scheitert es schon an den Mitteln. Man kann ja nicht sagen, so und jetzt steige ich ins Flugzeug und jetzt fliege ich irgendwie nach Deutschland und dann stelle ich da einen Asylantrag, so ist das ja irgendwie nicht. Das ist eine gefährliche Flucht, das ist eine teure Flucht, viele können sie sich gar nicht leisten. Also insofern, da muss man, glaube ich, ein bisschen auch einen realistischen Blick drauf halten. Trotzdem ist natürlich auf Seiten der EU die Angst da und aus Sicht der EU, die keine weitere große Bewegung, noch größere Bewegung von Flüchtlingen hier haben möchte, natürlich nachvollziehbar, dass sie sagt, nee, also das wollen wir nicht. Ne? Ich kann Ihnen ehrlicherweise nicht sagen, was jetzt in dieser akuten Situation passiert und kann nur sagen, dass meine Hoffnung jetzt wäre, dass das Interesse auf beiden Seiten an einer daran, dass die Lage sich nicht noch weiter zuspitzt und die Region nicht noch weiter destabilisiert wird, daran kann zum Beispiel ein Land wie Deutschland überhaupt kein Interesse dran haben, dass das in irgendeiner Weise dazu führt, dass man sich zusammenrauft. Aber wie es jetzt aussieht, ich weiß es auch nicht.
Wir werden es sehen. Und ich glaube, unsere Ratlosigkeit ist nicht die einzige Ratlosigkeit, die in dieser Frage im Moment herrscht. Die Junge Union will was verändern. Sie will, dass in Zukunft sowohl über den CDU-Vorsitz als auch über die Kanzlerkandidatur per Urwahl entschieden wird. Und ob das so sein wird in Zukunft, darüber soll jetzt auf dem Deutschlandtag der Jungen Union abgestimmt werden. Wenn sich eine Mehrheit finden sollte für diesen Vorschlag, dann landet der wiederum auf dem CDU-Parteitag in Leipzig in 6 Wochen. Ferdows Vorudastan hier, mein Gast in dieser Stunde von der Süddeutschen Zeitung. Frau Vorudastan, viele sagen ja, das, was die Junge Union hier plant, diese Urwahl, das ist eigentlich ein Coup gegen Annegret Kramp-Karrenbauer, die ungeliebte mögliche Kanzlerkandidatin. Was sagen Sie? Könnte das so sein?
Ja, da stimme ich zu. Das glaube ich schon. Also die ungeliebte, vor allen Dingen in Teilen der Jungen Union, ungeliebte Parteivorsitzende. Wir wissen ja, die Junge Union, die früher sozusagen wenn man in diesen Links-Rechts-Kategorien denken und argumentieren will, früher der linke Gegenpol zur Mutterpartei, zur CDU gewesen ist, ist jetzt sozusagen kritisiert die Mutterpartei jetzt von rechts. Also die Jungen sind jetzt interessanterweise konservativer als zumindest die Spitze der Älteren. Und ich glaube, dass Teile der Jungen Union von Anfang an mit Annegret Kramp-Karrenbauer gehadert haben, dass ihr Popstar Friedrich Merz gewesen ist. Ist auch nach wie vor ist, interessanterweise. Und dass die Fehler, die sich Annegret Kramp-Karrenbauer in ihrer ja jetzt knapp einjährigen, 10-monatigen Amtszeit geleistet hat, da natürlich diesen Leuten zusätzlich Bestätigung geliefert haben und dass sie schon versuchen, sie weiter zu schwächen. Da bin ich ganz sicher.
Aber wenn man die Junge Union selber fragt, namentlich den Vorsitzenden Tilman Kuban, dann sagt der, nein, diese Urwahlidee, das ist keine Kritik an Annegret Kramp-Karrenbauer, das ist einfach eine Verfahrensfrage. Wir hören ihn mal.
Dass wir ein Verfahren einfordern, wie der nächste Kanzlerkandidat bestimmt wird und dass wir momentan merken, dass es gerade an der Parteibasis immer mehr Wünsche gibt, auch mitzusprechen, auch dabei zu sein, sich einzubringen. Das hat nichts damit zu tun, dass Annegret Kramp-Karrenbauer unsere Parteivorsitzende ist oder eben nicht. Sie ist gewählt worden in Hamburg. Sie hat sich in einem innerparteilich-demokratischen Prozess durchgesetzt. Und wir unterstützen sie dabei, die große Aufgabe zu bewerkstelligen, dass sie die Partei nach 14 Jahren Kanzlerschaft Angela Merkel erneuert und dass wir auch in Zukunft die Kanzlerin, den Kanzler in Deutschland stellen. Okay.
Also man unterstützt sie, dass sie die Partei erneuert. Hat er das nun wirklich so gemeint oder ist das Rhetorik?
Ich glaube es ihm nicht, ehrlich gesagt. Also ich meine, man kann so ganz grundsätzlich demokratietheoretisch, ganz allgemein kann man natürlich sagen, das sind wirklich starke Argumente, die dafür sprechen. Und da lohnt es sich, darüber nachzudenken. Und das ist auch nichts, was man jetzt so mit einem Handstreich einfach so beiseite legt und so. Aber wenn man eben weiß, wie nicht nur Teile der Jungen Union, sondern auch gerade der letztes Jahr gewählte Tilman Kuban zu Annegret Kramp-Karrenbauer stehen, dann glaube ich, nehme ich ihm einfach nicht ab, dass es ihm nur um die Sache geht und nur um das Grundsätzliche geht.
In den Reihen der CDU gibt es aber eine Menge Kritik an dieser Urwahlidee. Thomas Strobel hat zum Beispiel gesagt, mit einer Urwahl geht immer eine wochen- oder gar monatelange Selbstbeschäftigung einher, die er offenbar kritisch sieht. Und Markus Söder von der CSU hat gesagt, bei Urwahlen, das könne man ja bei der SPD sehen, da kann es eben passieren, dass 3 oder 4 Bewerber so um die 20% haben. Und wenn es schlecht läuft, hat man nur beschädigte Kandidaten.
Mhm. Genau, also da hat natürlich jeder auch ein bisschen sein Interesse an der Urwahl wie Tilman Kuban und den anderen, die das nicht möchten. Und in der Tat ist das, was jetzt bei der SPD zu beobachten ist, also ich persönlich finde das gar nicht so schlecht, was sie da machen. Und ich würde sagen, die SPD ist sowieso in einem dieses Wochen- oder monatelang jetzt ringen um einen neuen Parteivorsitzenden, eine neue Parteivorsitzende, was ja jetzt dann in ungefähr zwei Wochen jetzt auch endet. Aber das ist in der Tat für viele Unionspolitiker ein abschreckendes Beispiel. Und die sagen, das ist Nabelschau, Nabelschau, Nabelschau. Und das wollen wir nicht machen. Und zu uns passt das irgendwie schon gar nicht. Ich glaube, das ist zum Teil wirklich ehrlich gemeint, aber es gibt auch andere Motive, die hinzukommen dafür, ob man jetzt das befürwortet oder dagegen ist.
Welche Motive?
Ja, eben. Ob ist man jetzt für oder gegen Annegret Kramp-Karrenbauer? Okay. Genau. Okay. Und will man sie schwächen oder will man genau das nicht, dass sie geschwächt wird?
Okay. Ein kleiner Halbsatz in dem, was Sie eben sagten, hat mich aufhorchen lassen. Sie haben gesagt, die SPD ist ja sowieso in einem Zustand. Was meinten Sie, wo sie sich vieles leisten kann?
In einem Zustand, also in einem so kritischen Zustand und so geschwächt. Wir brauchen uns ja bloß die jüngsten Umfragen anzugucken oder eigentlich die Umfragen seit vielen Monaten und so, dass man sagt, also das kann es jetzt nicht noch schlechter machen und es muss einfach, das klingt sehr banal, aber manchmal ist das Leben, auch das Leben in der Politik so banal, es muss etwas passieren, es muss irgendwie frischer Wind, ein Ruck, etwas anderes. Also
aber kommt das durch diese große Sache um den Parteivorsitz also, jetzt in die Partei, der Ruck, also, das Frische, das Neue?
Der Ruck kommt nicht, also ich glaube nicht, dass er sozusagen dazu führen wird, dass man jetzt von den 13, 14, 15%, bei denen man jetzt ist, irgendwie auf 30 oder noch mehr kommt oder so, ja, oder dass man, aber ich glaube, dass es an der Basis schon so etwas gibt wie eine produktive, eine konstruktive Beschäftigung mit der Frage, wer sind wir eigentlich noch? Wo können wir eigentlich noch etwas bewirken? Wo wollen wir eigentlich noch hingehen? Und hat es überhaupt noch Sinn? Also das ist mein Eindruck von dieser Roadshow jetzt der Kandidaten um den Parteivorsitz. Das hat es doch in Teilen der Basis auf jeden Fall ausgelöst. Das wird sich jetzt möglicherweise und wahrscheinlich noch nicht in anderen Wahlergebnissen niederschlagen. Aber man muss sagen, die SPD ist wirklich in einem, wie gesagt, in einem Zustand, wo man sagt, wirklich so weit ist, dass man sagt, irgendwas muss passieren.
Letzte Vorstellungsrunde, also der Bewerber um den Parteivorsitz der SPD ist in München jetzt am Wochenende und am Montag beginnt dann die SPD-Mitgliederbefragung und die Junge Union, um das nochmal zu sagen, beginnt also jetzt ihren Deutschlandtag und da wird über die Urwahl abgestimmt. Ferdows Farrudarsan ist hier mein Gast von der Süddeutschen Zeitung in dieser Mittagsstunde und heute ist ein Tag für die Mädchen. Der Weltmädchentag der Vereinten Nationen finde ich ja grundsätzlich sehr gut. Aber was wird getan, um die Mädchen zu fördern oder um auf diesen Weltmädchentag aufmerksam zu machen? Es werden Gebäude pink angestrahlt, schon seit einigen Jahren. Auch heute wieder Rathäuser, Fernsehtürme. Wie finden Sie das? Ich weiß nicht, ob diese Festlegung auf die Farbe pink so förderlich ist.
Also, ich habe meine Tochter versucht, ihr das Pink abzugewöhnen, als sie in dem Pink-Alter war, nämlich 5, 6, 7 Jahre alt. Und ich habe irgendwann resigniert und habe gedacht,
es ist
mir absolut nicht gelungen, obwohl sie da in mir ehrlich kein Vorbild hatte. Ich hatte, glaube ich, kein einziges pinkes Teil im Schrank. Aber sie fand es irgendwie ganz toll, inklusive Prinzessin Lilifee und alles. Also ich will sagen, vielleicht muss man diese Sache ein bisschen pragmatisch betrachten. Jetzt nicht, weil es zwangsläufig so ist, dass Mädchen oder gar Frauen irgendwie auf Pink stehen. Ich glaube, in einer bestimmten Altersgruppe, woher auch immer es kommt, ist es ziemlich weit verbreitet. Ich wünschte mir, man käme ohne diese pinke Beleuchtung von Gebäuden aus. Und als ich das zum ersten Mal gehört oder gelesen habe, dachte ich auch, oh nee, Leute, das muss doch jetzt irgendwie nicht sein, dass man dieses Klischee bestätigt auf der einen Seite. Und dann ist aber bei mir selber auch so ein bisschen Umdenkungsprozess eingesetzt. Und ich dachte, wenn das das Mittel ist, um aufmerksam zu machen, auf das man aufmerksam machen möchte, nämlich das Mädchen, jedenfalls im weltweiten Maßstab, benachteiligt sind. In allen möglichen Bereichen, ja. Also
dann
zum Beispiel Bildung und so weiter.
Dann würden Sie das akzeptieren, weil es eben so leuchtend in den Städten
also
steht.
Also es ist ambivalent. Zähneknirschend würde ich sagen, wenn es dazu führt, dass über etwas diskutiert wird, was vielen Leuten, glaube ich, gar nicht bewusst ist, ja, weil wir leben ja in einem Land, wo auch keine totale Gleichberechtigung herrscht, aber im Vergleich zu vielen anderen Gegenden in der Welt sieht es für Mädchen hier eben viel besser aus, dann würde ich sagen, wenn das gewährleistet ist oder zumindest in Gang kommt, dann schlucke ich das Pink.
Okay, wir können ja nochmal die Zahlen nennen. Also weltweit sind rund 130 Millionen Mädchen, die nicht zur Schule gehen. Dann gibt es eben Traditionen, Frühverheiratung, frühe Schwangerschaften, sexuelle Gewalt, all diese Dinge, die den Mädchen in vielen Ländern den Zugang zur Bildung verstellen, die auch wirklich die Selbstbestimmung in Frage stellen. Und insofern, ja, vielleicht kann man das wirklich akzeptieren, wenn die Farbe Pink dazu beiträgt, dass sich sowas ändert, dann sind wir sehr, sehr geneigt, das zu akzeptieren. Von der Süddeutschen Zeitung in dieser Stunde Ferdows Feroudastan hier zu Gast, jetzt noch, gleich muss ich sagen, gewesen, denn diese Stunde neigt sich dem Ende zu. Während die Musik lief, haben wir nochmal über diesen Mädchentag gesprochen und Sie haben gesagt, Ärger kann schon manchmal auch die Emotion sein, die wirklich Veränderungskraft in sich birgt, oder?
Genau, wir hatten ja darüber gesprochen, dass die Gebäude oder ein Teil der Gebäude pink angeleuchtet werden soll, was wir, glaube ich, beide eher albern finden und von dem wir befürchten, dass es irgendwie Klischee bestätigt. Aber über diesen Ärger kommt man auch dazu, darüber zu diskutieren. Insofern, wie gesagt, hat es was Zwiespältiges. Und ich das am Anfang sehr kritisch gesehen habe, denke, naja,
gut, vielleicht hat es dann doch was Gutes, genau. Danke, dass Sie hier waren, Frau Feroudastan.
Danke, dass ich hier sein durfte.